der Podcast.
Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, hier zur Folge 97 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Noch 3 Folgen bis zur 100, noch 3 Folgen, bevor Tillmann und ich die erste Folge betrunken moderieren werden. Apropos Tillmann, wer ist Tillmann? Tillmann ist mein Podcast-Partner in Berlin, Kabarettist. Ich grüße dich, Tillmann.
Ich grüße dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
So. Ja, ist spannend. Also wie gesagt, unsere letzte Folge ist 3 Tage her. Hab das Gefühl, ich sehe dich inzwischen täglich. Europawahl liegt hinter uns, Kommunalwahlen liegen hinter uns. Jetzt wird es gerade spannend, jetzt wird gerade geschachert. Hast du was Neues von Manfred Weber gehört? Wird er jetzt Kommissionspräsident? Oder,
Das wäre ja witzig, genau. Also ich glaube, dass es diesmal keine Überraschung geben wird, weil, wie gesagt, Macron, der ja immer so das Enfant terrible des EU-Gipfels ist, und einfach sagt, ich zauber jetzt, oder sozusagen die Person, die ich sage, die wird dann auch die Macht kriegen. Er selber ist gerade nicht in der Position, so aufzutreten wie vor 5 Jahren, weil er ja selbst erstmal eine Wahl zu gewinnen hat. Das wird spannend.
Das heißt, seine Eier sind im Prinzip kleiner geworden.
Jetzt, heute ist mein Schnapsglas wieder nicht am Platz, Sebastian Hengstmann Anspielungskontest quasi oder Bingo zu zelebrieren.
Es geht um sein Testosterongehalt, wie er ja sonst immer aufgetreten ist, nicht wahr? Und das kann man metaphorisch mit Eier durchaus, nicht wahr? Okay. So, um mal zum Thema zurückzukommen, ich habe jetzt einige Leserbriefe gelesen, die sagen, ja, der Macron macht's richtig, der macht wenigstens Neuwahlen. Wo ich so dachte, hä? Naja, egal. Pass
okay,
auf.
Also die Neuwahlen sind ja seltsamerweise auch schon in 2,5 Wochen.
Genau.
Und wenn man das in Deutschland machen würde, dann wäre klar, dass man es dann nochmal wiederholen muss, weil da alles schief geht. Also wie soll man denn in 3 Wochen eine Wahl hinkriegen?
Aber die Franzosen kriegen es hin, oder was?
Die kriegen es hin und die haben ja eine Woche später sogar nochmal die Stichwahl. Das heißt, in Frankreich gibt es ja das sogenannte relative Mehrheitswahlrecht. Mhm. Heißt, es treten alle Kandidaten in den ganzen Wahlkreisen an, knapp 600 Wahlkreise. Und es gewinnen die im ersten Wahlgang, die absolute Mehrheit bekommen. Und wenn das nicht der Fall ist in dem Wahlkreis, dann treten eben nicht die 2 Bestplatzierten an, sondern alle Kandidaten, die über einem Achtel der Stimmen haben, über 12,5%. Insofern kann es sogar sein, dass am Ende im zweiten Wahlgang jemand gewinnt, nicht mit absoluter Mehrheit, weil es ja mehr als 2 sein können. In der Praxis ist es aber so, dass dann Kandidaten auch zurückziehen, schauen, aha, mein Kollege, der hier von der benachbarten Partei ist, der hat 1% mehr als ich, dann ziehe ich zurück und empfehle den, sodass doch in der Realität dann die allermeisten Wahlkreise mit einer absoluten Mehrheit gewonnen werden.
Und das Ziel dahinter ist halt wirklich, seine Legitimation neu abzusichern.
Macron, genau, also dieses, wie du letzte Woche gesagt hast, oder letztes Mal gesagt hast, Emmanuel Schröder.
Genau.
Dieses, ich wage jetzt was und ihr werdet alle noch sehen, wahrscheinlich trinkt er auch am Wahlabend genug Wein, dass er dann auch so auftreten kann wie Schröder am Wahlabend 2005.
Ist das nicht saures Kant?
Ja klar, also wenn man sich jetzt das Ergebnis anguckt, das wird ja in 3 Wochen nicht wesentlich anders sein. Das Rassemblement National ist ja mit 30 Sitzen, also sozusagen die größte Einzelpartei im gesamten EU-Parlament.
Und wie viel Prozent lagen die vom Armange?
Vom Renaissance, also man darf sich die Parteinamen in Frankreich nicht merken.
Jetzt heißen sie Renaissance, Entschuldigung.
Genau, weil die tatsächlich dauernd wechseln, viel häufiger als die, früher hat man ja gesagt, die Linkspartei wechselt die ganze Zeit ihren Namen, aber die sind ja erstaunlich stabil jetzt. Jetzt schauen wir mal.
Die heißen doch jetzt BSW.
Ja, richtig. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz nachschauen. Also Rassemblement National 31,5% und die Renaissance hatte das war so ein Parteienbündnis, ungefähr 14,6%, also über 15 Punkte auseinander, über so, die, also weniger als die Hälfte quasi.
Und von Macron denen. Rechnet jetzt im Prinzip damit, dass wie bei den Präsidentschaftswahlen im Prinzip sich alle demokratischen Kräfte hinterm Renaissance scharren, um dann jeweils in den einzelnen Wahlkreisen den Le Pen-Kandidaten auszustechen, oder was?
Genau, wobei es wirklich regional unterschiedlich ist. Mal ist hier die, also das ist, glaube ich, ziemlich autonom, obwohl natürlich von oben schon gesagt wird eigentlich, aber man muss eben da vor Ort schauen, wie die Konstellation ist, das Kräfteverhältnis und dann eben schauen. Und natürlich gibt es keine Pflicht zum Zurückziehen eines Kandidaten, was ja gelegentlich auch mal dazu führt, dass dann man sich gegenseitig, befreundete Parteien sich gegenseitig
Stimmen wegnehmen.
Blockieren. Das kann auch sein und deswegen ist noch nicht klar. Auf der anderen Seite sammelt Rassemblement natürlich auch noch weitere Leute, weil es ist auch nicht klar, dass also es ist nicht ausgemacht, dass die absolute Mehrheit kriegen. Jetzt haben sich an die Konservativen rangewandt, also an die, ich weiß gar nicht, wie die inzwischen heißen,
an die Sarkozisten.
Die Republikaner heißen sie jetzt inzwischen. Oh. Früher eben UMP und noch früher irgendwas anderes. Die Gaullisten, das sind die von Charles de Gaulle quasi früher angeführt wurden. Und der Vorsitzende, Eric Ciotti, der hat jetzt das gesagt, ja, ich unterstütze euch. Und am nächsten Tag, also sagt die Partei, okay, dann bist du hiermit raus. Die haben einfach ihren Vorsitzenden eher suspendiert oder rausgeschmissen, was auch immer. Das heißt, da ist jetzt wieder alles auf Null und die arbeiten doch nicht zusammen. Sind aber selbst als Partei nur bei 7% gelegen, also sogar hinter den Sozialisten, die ja notorisch schwach sind, mit 14%. Also
wow, das ist, aber die werden ja niemals...
was heißt niemals? 2012 ist... François Hollande ja damals zum Präsidenten gewählt worden als Sozialist. Das, so lange ist das noch nicht her.
Nein, aber die werden Le Pen nicht unterstützen.
Ach so, das meinst du. Ja. Klar, es gibt im Grunde 4 Parteienblöcke, also Rechtsaußen, Liberale, Sozialisten und Konservative. Und dann kommen ja noch die Linksextremen, also La France Insoumise, also irgendwie unbeugsames Frankreich.
Sprach der mit 6 Jahren Französischunterricht.
Ja, genau. Und die sozusagen die Gallier, sozusagen die sind da noch, und die Grünen, aber die hängen sich dann am ehesten noch an die Sozialisten ran. Also das scheint zu funktionieren, aber trotzdem, es ist alles offen und es ist tatsächlich vom Zufall abhängig, weil, wie gesagt, eine Mehrheit von, sagen wir mal, 35-40% reicht durchaus für knapp 60% der Sitze in der Theorie.
Ja, also das heißt aber, Macron rechnet wirklich damit, dass die Sozialisten, die Grünen, die Linksextremen und natürlich seine eigene Partei, dass das reicht, um zumindest in den wichtigsten Wahlbezirken Le Pen auszuschalten.
Ja, aber die Linksextremen, die sind ja auch durchgeknallt.
Ja gut, dann nehmen wir die mal raus. Aber wenn Sozialisten, Konservative, ja gut, man weiß es nicht, und Grüne und seine eigene Kraft...
Aber es wäre ja eigentlich sinnvoll gewesen, wenn man mit denen vorher abspricht. Wenn man, also anscheinend war das so, der hat nur im ganz klitzekleinen Kreis, insofern auch wie Schröder. Schröder hatte ja nicht mal Fischer, damals seinen Vizekanzler von den Grünen, informiert. Und Macron toppt das und er hat noch nicht mal seinen Premierminister informiert, Herrn Attal, der an dem Abend davon überrascht wurde. Das war der reine Präsidentenzirkel und das ist taktisch nicht so gut. Also die Parteien werden jetzt nicht automatisch sagen, ach ja, dann unterstützen wir den Präsidenten, wenn er sowas Tolles macht. Insofern glaube ich, dass das auch eher ein Himmelfahrtskommando ist. Also ich denke, dass er das Blatt nicht wenden kann. Und dann muss er, also dann,
wie lange
angenommen,
hat er
noch? Rassemblement kriegt dann die Parlamentsmehrheit, dann muss er den Parteichef Bardella und ich weiß gar nicht, warum die Marine Le Pen dann nicht Premierministerin werden will, weil es ja auch in der Geschichte von Frankreich immer oft ein Sprungbrett war auf den Präsidentenposten, also nicht oft, aber gelegentlich, bei Chirac und bei Pompidou war das zumindest so. Also das weiß ich nicht, aber Bardella ist jetzt quasi der Kandidat für den Posten des Premierministers und der, also eigentlich ist der Premierminister in Frankreich ja sozusagen eine Art Sekretär des Präsidenten, der ist nicht Regierungschef, wenn aber, es gab ja in der Geschichte Frankreichs, in 3 verschiedenen Perioden gab es ja eine sogenannte Cohabitation, Das heißt, Präsident und Regierungschef sind von verschiedenen Parteien. Und dann ist der Regierungschef durchaus mächtig und kann auch zu EU-Gipfeln mitreisen und sagen, so, wir sitzen hier zu zweit, mach mal Platz und ich rede hier mit. Also das war 1986 bis 88, also unter Mitterrand, als Chirac Premierminister wurde.
Der wurde dann ja auch Präsident.
Ja, aber erst noch weitere 7 Jahre später, also 88, dann Präsidentschaftswahl. Und dann hat Mitterrand gesagt, okay, ich habe anscheinend doch wieder die Mehrheit, jetzt löse ich das Parlament wieder auf und kriege die Mehrheit zurück. Dann 1995 dann der Wechsel zu Chirac und 2 Jahre später, also 88. Und das Dumme war damals, das Parlament hatte nur 5 Jahre Amtszeit und der Präsident 7. Das heißt, 1993 stand die Wahl an, ging wieder schief für die Sozialisten, sodass dann die Gaullisten wieder dran kamen. Weiß gar nicht, wie der damals hieß. Und sozusagen 2 Jahre lang so auch Kohabitation, bis dann plötzlich Chirac zum Präsidenten gewählt wurde. Der hat dann das Parlament nicht aufgelöst, weil es ja bereits auf seiner Seite war. Hieß aber, er musste es in der Mitte seiner Amtszeit dann auflösen. 98 beziehungsweise 97 hat er es dann getan. Er konnte die Wahlperiode auch frei wählen, ähnlich wie in England. Und dann nochmal 5 Jahre Kohabitation mit den Sozialisten unter Chirac und Jospin. Also diese 3 Perioden waren das. Also jetzt hatten wir das seit 22 Jahren nicht mehr und möglicherweise ab nächstem Monat, weil da geht es ja dann auch immer ganz schnell, dass man den einfach dann so ernennt und dann ist es, ja, wird es nicht leichter, sagen wir es mal so. Ja.
Wie lange hat Chirac noch, Macron noch?
Der hat jetzt noch 3 Jahre und
dann ist vorbei, ist da auch Doppelamtszeit?
Da ist auch die Doppelamtszeit vorgeschrieben, also höchstens. Okay.
Ja gut, dann hat er ja im Prinzip nicht viel zu verlieren.
Na, der kann jetzt in Rente gehen und sagen, ja, okay, macht ihr mal, macht ihr euren Scheiß alleine. Genau. Ich schließe mich im Élysée ein und ja.
Genau, der muss ja nichts mehr machen. Gut, man wäre ja schon ein bisschen in die Geschichte eingehen, war. Wie alt ist der jetzt?
Der ist jetzt 47, glaube ich, oder so, oder 46.
Du wolltest gerade sagen, der ist nicht wesentlich älter als ich, ne? Mhm. Wer wesentlich älter ist, als er ist?
Ist?
Wer ist wesentlich älter als Macron?
Seine Frau.
So.
So. Da war ja, das war ja so, als Donald Trump mit Melania, die waren ja mal zum Staatsbesuch in Paris, ja. Und als die Ehepaare Trump und Macron nebeneinander standen, dachte man erst, es gäbe eine Panne bei Frauentausch.
Genau, genau. Das ist widerlich. So, lass mal bitte, weil wir jetzt gerade beim Thema Wahlen sind, vielleicht noch eine kurze Berichterstattung aus dem Wahlbüro. Und zwar MDR Sachsen-Anhalt, mein Heimatsender hier, was ich hier hören muss im Radio, wenn ich auf die beste Musik der 70er, 80er und den
heißesten Scheiß. Aber der 1870er, 80er und...
Ja. Naja, sie haben das Programm jetzt geändert von halbtoten Senioren, und das meine ich vor 10 Jahren, haben sie es geändert von halbtoten Senioren, also Volksmusik und Schlager raus, und jetzt läuft da halt Boomer-Mucke. Das ist für mich ganz interessant. So, die haben auf ihrer Instagram-Seite, und ich habe euch den Post auch mal in die Shownotes gestellt, haben die Flop 3 und Top 3 bei der Wahlbeteiligung von Stadtrats- und Kreistagswahlen auf Gemeindeebene veröffentlicht. Top 3 Schnaudertal, Top 2 Eichstätt.
Das ist allein vom Namen her schon geil.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo das liegt. Das muss in Sachsen-Anhalt liegen. So, Flop 3, Platz 1, der Ort mit der wenigsten Wahlbeteiligung, Egeln. 48,3%. Ich weiß nicht, wo die Zahlen her haben. Es stimmt nicht. Wie gesagt, das habe ich am Montag schon gesagt. Ich hatte allein in meinem Wahllokal hatte ich eine aktive Wahlbeteiligung, Briefwahlstimmen jetzt mal nicht mitgerechnet, von 70%. Oder nachher kam dann raus, wir hatten insgesamt 95, weil bei den Briefwahlunterlagen dann wahrscheinlich doch nicht alle wählen gegangen sind. Aber so, das heißt, wir kamen auf 60% und lagen damit im oberen Mittelfeld, was Gesamtsachsen-Anhalt betrifft. Aber hier mit 48,3%, und dann schrieb tatsächlich unser ehemaliger Kreisvorsitzender, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, Grüße an Janis, schrieb dann unter diesem Post tatsächlich auch drunter, Leute, wo habt ihr die Zahlen her? Die stimmen überhaupt nicht. Antwort vom MDR, huch, da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Übrigens, Schnaudertal stimmt auch nicht mit 87,2%, das waren 78,2%. Da hatten wir auch noch Zahlendreher drin. Tschüss, ich bin raus. Und da ging natürlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe vom Ortsverein erstmal wieder ein Hass auf die öffentlichen Medien los. Nein, es stimmt natürlich nicht, sondern es stand, es muss einfach besser recherchiert werden, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das sehe ich tatsächlich genauso. Ich war dann kurz davor, drunter zu schreiben, ja, so ein Scheiß mit den öffentlichen Zwangsmedien hier, am nächsten Mal wähle ich AfD. Habe ich nicht in die Gruppe geschrieben. Weil die Humorfähigkeit meiner Genossen im Moment aufgrund des doch recht ernüchternden Wahlergebnisses ja. vielleicht dann doch nicht so groß war.
Ja, Witze erst wieder ab 20%.
So, genau. So, haben wir noch was zum Thema Europawahl? Ansonsten würde ich zum nächsten Thema umschwenken.
Ja, ich fand es noch witzig. Es gab bei dem Statement von Friedrich Merz am Sonntagabend.
Oh Gott, wenn ein Satz schon so anfängt.
Genau, also es ist ja dann immer so, oder so auch durch Amerika inspiriert, ist es ja inzwischen so, dass dann ein Vorsitzender anscheinend nicht mehr allein auf so eine Bühne kann, sondern müssen hinter ihm immer die ganzen Leute stehen, ja. möglichst vielleicht noch gähnen, in der Nase bohren oder was auch immer. Also,
oder an Tagen wie diesen singen.
Genau. Genau, Stichwort 2013, wie dann Frau Merkel, Hermann Gröhe, Volker Kauder, genau, und Gröhe auch, die Deutschlandfahne aus der Hand reißen musste.
Kauder hat sie doch sogar das Mikro weggenommen. Wie war denn das? Sie hat lauthals falsch von Toten Hosen an Tagen wie diesen gesungen und dann hat sie ihm doch noch das Mikro weggenommen. Das war doch das Meme.
Wie so eine, als wäre sie so die Hausmeisterin des Konrad Adenauer. Also ein bisschen leiser bitte.
Ja, vor allem hier nicht diesen Punkrock-Scheiß.
Naja, und jetzt war also Friedrich Merz, alles Paletti, stand also da. Dann hinter ihm, auf der einen Seite hinter ihm war also der kleine Merz, nämlich Carsten Linnemann.
Genau.
Und also, das Witzige war...
Kennst du den Film Austin Powers, Goldständer?
Nee.
Austin Powers ist eine James-Bond-Parodie mit Mike Myers und sein Gegner ist Dr. Evil. Das ist auch Mike Myers, aber mit Glatze. Ja. Und der hat im zweiten Film, hat der... Mini-Me nennt sich das, ein Klon von ihm. Der ist aber Lilliputaner, also ganz klein, auch von Mike Myers gespielt, der ihm quasi immer so auf der Schulter sitzt. Also er und dann er selbst in ganz klein. Und so sehe ich immer Merz und Linnemann.
Genau. Und jetzt war noch ein Zusatzgimmick. Also da stand dieser kleine Merz, der Linnemann. Und dann stand er aber irgendwie in der dritten Reihe. Und man kennt ja dann doch diese Leute alle. Und da stand jemand, den ich nicht kenne. Und der
sah und das will schon was heißen, wenn Thema Lucke jemand nicht kennt.
Und der sah aber auch aus wie der kleine Linnemann. Also,
und es war auch nicht Philipp Amthor.
Nee, es war die Staffelübergabe sozusagen. Bis ins 22. Jahrhundert ist jetzt gesichert in der
Super.
CDU.
Super.
Ja, und ansonsten die Europawahl. Also fast alle Länder haben jetzt ausgezählt. Das einzige Land, was noch nicht... zu Ende gezählt hat, wo noch über die Hälfte aller Sitze noch nicht vergeben sind, ist Irland. Hat den Grund, weil das eben auch, wir hatten letztes Mal ja über komplizierte Wahlsysteme gesprochen, Irland hat das sogenannte Single Transferable Vote System.
Erklär das mal kurz in 1,30.
Genau, also im Wesentlichen kann ich sogar kürzer erklären, es sind ganz viele Wahlgänge in einem. Man kreuzt also etwas an und dann hat man sozusagen eine Stellvertretungsstimme, eine Ersatzstimme. Und dann wird geguckt, erster Wahlgang, im ersten Wahlgang wird also ausgezählt diese erste Stimme. Dann wird es aber wird geschaut, wer fliegt raus, nämlich entweder, also immer der schwächste Kandidat fliegt raus. Dann guckt man im zweiten Wahlgang auf denselben Wahlzettel und schaut von denen, also auch nur auf die Wahlzettel von denen, die rausgeflogen sind, weil deren Ersatzstimme tritt dann in Kraft. Und dadurch kriegen also alle anderen verbliebenen Kandidaten noch ein paar weitere Stimmen. Dann wird man wieder schauen, wer ist der Letzte, der fliegt raus. Also man muss tatsächlich immer wieder diese Wahlzettel irgendwie hervorkramen, die man dann vielleicht hoffentlich ordentlich hingelegt hat oder unter den Tisch fallen ließ, wie du letztes Mal.
Ich möchte hier bitte an der Stelle nochmal eindeutig sagen, wir haben die dann nur abgelegt, weil wir Platz brauchten und haben die dann zum Zählen wieder auf den Tisch gelegt. Okay. Ich habe keine AfD-Stimmen unter den Tisch fallen lassen. Ich möchte, dass das hier eindeutig klar gesagt wird. Man muss da sehr vorsichtig sein.
Genau. Und aus dem Grund wird also 100.000 Mal diese Stimme gezählt und die sind wohl einfach noch nicht fertig in den einzelnen. Es gibt in Irland ja drei Wahlkreise mit 4 bzw. 5 Sitzen und das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und anscheinend,
ist das bei den Parlamentswahlen da auch so?
Das ist dort ähnlich, genau. Also das irische Wahlsystem, die wählen ja immer freitags, damit sie dann wahrscheinlich
im Februar fertig sind.
Ja, so. Also, okay. Aber wie gesagt, die konstituierende Sitzung ist ja erst am 16. Juli. Damit wären wir, glaube ich, jetzt doch zu Ende mit den. Ich habe übrigens nochmal geschaut. Also, es ist nicht ehrenrührig für die Ampelkoalition, dass alle drei Ampelparteien bei der Europawahl jetzt Stimmen verloren haben. Denn das ist ja, wie normal gesagt, es ist normal. Es ist ja so eine Art, was man in den USA Midterm Election nennen würde, nur dass es sich nicht ganz genau nach der Mitte der Wahlperiode richtet, das ist durch Zufall, aber es ist immer eine Wahl, wo sozusagen abgestraft wird. Und es war in der Geschichte der Europawahl, bekanntlich 10 Wahlen, gab es nur 4 Wahlen, bei der eine der mehreren Regierungsparteien nicht verloren hat. Das war 1989 die FDP, 1994 die CDU, aber nur als CDU, die CSU hat verloren. Dann 2004 die Grünen und 2014 die SPD. Da waren sie gerade frisch im Amt und konnten noch nicht so viel, sozusagen noch nicht so viel verlieren. Also es ist wirklich eine Ausnahme andersrum. Ja.
Da ja die Legislaturen unterschiedlich lang sind, wird es ja immer wieder Jahre geben, wo das sogar aufeinanderfällt.
Genau, und tatsächlich in allen 4 Fällen hatte die jeweilige Partei vorher Wahl vorher auch verloren, sodass es eigentlich gar nicht so viel dazu gewonnen ist. Also im Grunde Trost gegenüber den Regierungsparteien. Es
Darum
ist nie anders gewesen.
Ich gehe auch nicht, du bist doch auch so ein kleiner Prophet mit Unrecht haben und so. Ich gehe nicht davon aus, dass Olaf Scholz keine zweite Amtszeit kriegt. Aber das können wir nächstes Jahr nochmal diskutieren.
Jetzt müssen wir erstmal das letzte Regierungsjahr irgendwie durchkriegen. Und jetzt, was jetzt ansteht, und das ist ja von Kubicki auch angekündigt worden, jetzt müssen wir vor dem Sommer erstmal den Haushaltsentwurf kriegen.
Also ansonsten wird das nichts.
Laut Kubicki, und gut, der ist ja, der wird dann
der ist verrückt,
der wird weggeschlossen oder so, aber der sagte, also dann machen wir Schluss, wenn Anfang Juli kein Haushaltsentwurf steht, machen wir Schluss. So wird es nicht kommen, aber es wird natürlich jetzt ein Gewürge, weil der Haushalt ist ja das wichtigste Gesetz, sozusagen, nicht das wichtigste vom Jahr oder so, aber das wichtigste eigentlich zum Test des Zusammenhalts der Regierung.
Genau. Und ab nächstes Jahr haben wir ja Wahlkampf, da wird ja sowieso nicht mehr regiert.
Ja. Also genau. Es wird sehr, sehr nervig.
So, dann können wir vielleicht gleich mal, Eber, jetzt noch zu deinem doch, finde ich, sehr ehrenrührigen Projekt kommen. Ganz kurz.
Ehrenwerten, bitteschön.
Naja, die einen sagen so, die anderen das Gleiche. Kanzlerkandidaten, muss man ganz kurz, ich nehme mal an, die SPD wird Scholz aufstellen, oder?
Ja, klar.
Ja. Merz wird es werden. Ich glaube, das ist jetzt auch relativ sicher bei der CDU.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, klar jetzt.
Ja. Oder der kleine Merz oder der noch kleinere Merz.
Nein. Ich glaube, also es geht ja nur Merz oder Söder und ich glaube, ja. Söder hat schon mehr oder weniger die Segel gestrichen. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwas. Aber bei den Grünen, ich glaube, Habeck wird es auch ziemlich klar werden, oder?
Ja, da ist halt noch die Frage, ob man einen Kanzlerkandidaten aufstellt oder halt wieder so ein Spitzenduo.
Na, dann kann man ja wieder mehrere aufstellen. Aber wenn es um Kanzlerkandidaten geht, ich meine, die Grünen hatten jetzt bei der Europawahl wie viel? 14%? Nee, jetzt 11, ne?
12, ja.
12. Also die lagen also auch nur knapp hinter der Regierungskanzlerpartei. Also theoretisch können sie einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Und anstelle der FDP würde ich auch einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Das hat ja schon mal super funktioniert. Und dann müssen sie wirklich ein Triell machen. Und das wird, ich glaube, Lindner ist, trotz aller Sachen, ist Lindner erstmal relativ unumstößlich, oder?
Das ist total seltsam, weil die FDP hat sich ja hervorgetan, dadurch, dass sie eigentlich von den größeren Parteien, mit Ausnahme der Grünen, die andere Regeln haben, ja die meisten Vorsitzenden in ihrer Geschichte hatten. Gut, inzwischen hat sie die SPD, glaube ich, überholt, aber es war so, also Lindner ist ja jetzt seit Mai der Vorsitzende mit der längsten Amtszeit, mit etwas über 10 Jahren.
Und ist trotzdem wahrscheinlich trotzdem einer der Jüngsten.
Nach wie vor, genau. Und auch seine paar Bundestagswahlen, die er gemacht hat, die waren ja dann auch ganz gut, nämlich beide über 10%. Das heißt, so schlecht ist die Bilanz gar nicht. Aber trotzdem muss er natürlich irgendwie schauen. Jetzt hat er sich ein bisschen gerettet, weil er über 5% gelandet ist bei der Europawahl. Aber wenn der bei der nächsten Bundestagswahl in irgendeiner Form entweder ganz aus dem Bundestag fliegt oder zumindest aus der Regierung, dann werden schon andere kommen, die ihn dann wegputschen. Das geht ja dann ganz schnell.
Da gibt es genug Leute.
Ich glaube, bis zur nächsten Wahl ist ja auch, der wird dann auch Spitzenkandidat. Das ist alles, der ist unangenehm.
Das war meine Frage. Okay, reden wir über die Linkspartei. Ist da irgendjemand in Sichtweite, den du siehst? Oder schieben Gysi das alte Schlachtschiff nochmal vor den Karren? Weil ansonsten haben sie ja keine Leute mehr.
Ja, also mit Glück sind ja die drei Spitzenkandidatinnen quasi noch ins Europaparlament gekommen, aber sonst niemand. Das ist natürlich auch toll, wenn jemand Spitzenkandidatin ist und außer denen ist niemand. Also wir hatten ja, offiziell waren es ja Carola Rakete und Gerhard Trabert. Mhm. Die beiden waren aber auch nur auf Platz 2 und 3 und vom Trabert habe ich wirklich noch nie, also der war ja Bundespräsidentschaftskandidat und dann aufgestellt als Spitzenkandidat und seitdem habe ich den in keiner einzigen Presse jemals wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Und dann haben sie ja gesagt, unser Parteivorsitzender Schirdewan, der muss ja eigentlich Platz 1 kriegen. Genau. Obwohl er ja und plötzlich, und der war ja in allen Wahlsendungen dann plötzlich drin. Ich habe Carola Rakete am Wahlabend auch nirgends gesehen. Also ich frage mich, was ist denn jetzt hier, also war das vom Parteitag so geplant, diese Konstellation? Aber der Schirdewan ist ja jetzt auch jetzt nicht so unbedingt ein Charisma-Magnet.
Ja. Gut, beim BSW ist, glaube ich, klar, wer da Spitzenkandidat werden wird. Das wird natürlich Amira Muhammad Ali, das ist klar.
Ist klar, genau.
Und AfD. Also ich habe jetzt bei der Kreistagswahl habe ich festgestellt, es ist scheißegal, wen die AfD aufstellt, die wird so und so gewählt. Wir haben ja das größte Arschloch, jetzt kannst du wieder einen trinken, was ist in der AfD?
Und bei, das ist wirklich, bei dem Thema bin ich tolerant.
Ja, und das ist wirklich Respekt, ja, also wie man auf diesen A-Quotienten noch als Einzelperson einen draufsetzen kann, ist ja hier Matthias Büttner, unser Kreischef hier, der auch ein Landtagsabgeordneter ist, der als Beruf übrigens, du musst ja immer auf dem Wahlzettel Beruf angeben, Landtagsabgeordneter angegeben hat.
Ja.
Wo ich so dachte, wow.
Naja, das schreiben ja viele hin oder kurz MDL oder MDB, wenn sie bereits in dem Parlament
sitzen. Die schreiben hinter ihren Namen, Komma MDL, ja. Aber in der Zeile Beruf steht Landtagsabgeordneter.
Und bei ihm ist es ja gelogen, weil er ja nie da ist und einfach überhaupt, also Beruf heißt ja Tätigkeit. Tätigkeit kommt von Tun und das ist einfach falsch.
Ja, mein Gott, es sind ja auch Beamte dabei auf Wahlzetteln.
Beruf ist einfach sexueller Belästiger, das wäre eine Tätigkeit.
Zum Beispiel, ja.
Ein Beruf für ihn.
Genau. Und dass der trotzdem mit Abstand die meisten Stimmen gekriegt hat. Mit Abstand, aber mit weitem Abstand. Nur mal zu, also er hat irgendwie 3.300 Stimmen für den Kreistag gekriegt. Unser Manfred Püchel zum Beispiel, der verdienter Landesinnenminister, eigentlich hier immer alles gerissen, gerade mal 1.200, also ein gutes Drittel der Stimmen. Mhm. Also ist es scheißegal, wen die AfD als Spitzenkandidaten ausstellt. Die Leute, die die AfD wählen, wählen sie nicht wegen Personen.
Ja, aber jetzt, also die Weidel ist ja sozusagen die starke Person in der Partei, weil Chrupalla ist ja wirklich, das merkt man immer dann, wenn er irgendwas gefragt wird. Also das ist ja einfach ein Depp. Der wird ja heute noch nicht wissen, was er für ein lieblingsdeutsches Gedicht hat, nachdem
genau,
er das...
Weil er gar nicht weiß, was ein Gedicht ist.
Ja, aber also die Weidel und ach wirklich diese... Ja, das ist so eine ganz spezielle Person.
Die Weidel hat allerdings auch den Vorteil, die ist relativ unumstößlich, weil sie tatsächlich im Moment die einzige sichtbare AfD-Figur mit, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmalen ist. Frau.
Ja, und da, also, und davon das ist aber doch wurscht. Die Frauen oder Männer, das ist der AfD tatsächlich in dem Punkt egal, wenn man halt genug Hass absondert, dann kann man auch eine Frau sein, sozusagen.
Naja, ich hoffe, also weiß ich nicht, ist ja egal. So, pass auf.
Aber die Frauen bringt es nicht voran. Naja, okay. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, was ich habe die letzten Tage verbracht, und zwar auf dieser Ukraine-Wiederaufbaukonferenz.
Also du alleine baust die Ukraine wieder auf?
Genau, immer also ich war einziger Teilnehmer.
Genau.
So, also nein, also ich war da über so eine Agentur in der, also fürs Auswärtige Amt tätig als Delegationsbetreuung, und ich habe einfach gedacht, es gibt so Dinge im Leben, die kann man ja mal machen.
Vor allem, wenn man Kabarettist ist und tagsüber Zeit hat.
So, und das einfach so mal Einblick gewinnen. Man kriegt es ja in den Nachrichten mit, das wurde dann erzählt, da kommt der Zelensky, und wir Berliner haben das ja auch mitgekriegt, die ganze Stadt stand wieder still. Also ich frage mich halt auch immer, wenn der jetzt mit dem warum fährt meine S-Bahn nicht, und zwar in ganz Berlin fährt einfach keine einzige S-Bahn, in den Momenten, in denen der halt mit dem Auto oder vielleicht ist er auch S-Bahn gefahren, ich weiß es nicht, vielleicht ist es dann ganz gefährlich. Aber ich frage mich, was die Gefährlichkeit ausmacht einer fahrenden S-Bahn, während der Präsident ganz woanders 10 Kilometer entfernt in einem Auto sitzt.
Genau.
Wo ja nicht nur er allein, sondern da ist eine Polizeikolonne mit, sagen wir mal, 30, 40 Fahrzeugen wahrscheinlich unterwegs. Das erschließt sich mir nicht. Also, und tatsächlich es ist die Konferenz war auf dem Messegelände, also das heißt JWD, das heißt jeder Depp, der eben nicht gefahren wird, der muss da mit der S-Bahn hin. Ist übrigens ein sehr schöner Bahnhof, ICC Messe Nord, also wirklich, wer schon mal die Berliner wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Es ist so eine Unterführung, die dann in einen Bahnhof übergeht und erstmal geht fast keine Lampe. Es ist schummrig, dann laut, weil da lauter Skateboarder, und das sind noch die normalsten, und natürlich ist es auch ein Schlafplatz. Also ich denke mir halt immer, da, wir haben ja da eine Menge Ukrainer auch willkommen geheißen, also die also quasi beteiligt sind am Wiederaufbau ihres Landes, und die denken sich, eigentlich müssten wir Deutschland wieder aufbauen, wenn man diesen U-Bahnhof sieht.
Ja, andererseits für Berliner Verhältnisse wahrscheinlich wirklich ein Luxusbahnhof.
Nee, also das muss man schon sagen, das ist schon der Matthias Büttner unter den Bahnhöfen, kann man sagen.
Oh.
Das ist wirklich widerlich. Und naja, jedenfalls, also da kommen dann alle rein, und das war auf dem Messegelände, und also riesen Aufwand. Weil am südlichen Ende des Messegeländes war dann dieser Tagungsort, und am nördlichen mussten aber alle rein, latschen, komplizierte Kontrolle und so weiter, und wurden dann mit einem Bus quasi über das leerstehende Messegelände an diesen Tagungsort gefahren. Und alles natürlich mit ewiger Verzögerung, weil alles dicht war. Also das heißt, sowohl die Leute, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln kamen, klar, wenn man da öfter schon teilgenommen hat, weiß man, dass man da auch ein bisschen früher los muss und so. Aber auch die, zum Beispiel die Präsidenten, die nicht so wichtig sind wie der Selenskyj, die mussten ja dann auch alle stehen bleiben und kamen dann auch alle danach an. Das heißt, ich habe auch von vielen Delegationen dann auf den Fluren oder auch von meinen Kollegen, die andere Delegationen betreut haben, gehört. Also das war jetzt wohl nicht so eine Glanzleistung von deutscher Gründlichkeit, beziehungsweise Gründlichkeit ja, aber auch also eine absurde Mischung aus Pedanterie und Fail-Compilation, dass man also sagt, wenn wir schon scheitern, dann also wirklich nach auf die Sekunde genau. Und diese Konferenz ist ja jedes Jahr, letztes Jahr in London und davor in der Schweiz, und das läuft anscheinend immer besser als bei uns. Also dieses deutsche Außenministerium hat sich tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, dann haben sie auch noch so eine Leute wie dich in die Delegation gesteckt.
Die dann auch noch mal ganz viel falsch machen, ja, also.
Nö, es geht einfach um dein ganzes Erscheinungsbild, aber Frage.
Ja, ich hatte so eine Clowns, weißt du, ich bin ja so. Comedian und ich muss ja unbedingt immer Clownsnasen aufhaben.
Wieso? Weil das ja auch lustig ist, verstehst du?
Genau, Eka von Hirschhausen gefällt das.
So, Frage, Aufbaukonferenz Ukraine. Die Ukraine müsste ja erstmal aufgehört werden, zerstört zu werden.
Ja.
Ist das nicht ein bisschen früh, so eine Aufbaukonferenz zu machen?
Ja, also es ist so, also diese Konferenzen gibt es seit 2017, die hießen damals Ukraine Reform Conference.
Aber da war ja noch kein Krieg.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Also wenn man mit Ukrainern spricht, dann sagen die immer, ja, den Krieg haben wir seit 2014.
Haben sie ja effektiv auch.
Haben sie auch. Und es ging eben darum, Heranführung an den Westen. Als klar war, 2014, die Maidan-Revolution, okay, ab jetzt ist die Richtung klar. Weil dazwischen gab es ja immer mal, also die Ukraine hatte ja bei jeder Wahl eigentlich einen Regierungswechsel, kann man sagen.
Juschenko, Janukowitsch, je nachdem.
So, und ab 2014 war klar, die Pro-Russen werden da nie wieder irgendeine Wahl gewinnen, weil sie sich einfach diskreditieren, und jetzt muss es darum gehen, wie kriegen wir die Ukraine in die EU und natürlich überhaupt auf den Aufbau.
Apropos, hast du gesehen, Medvedev, dieser hochintelligente, selbstständig denkende Mensch, hat jetzt irgendeine Konferenz abgehalten und hat da so einen Umriss von Russland gezeigt, und da war die Ukraine schon mit drin. Und zwar komplett. Weißrussland lustigerweise nicht, also Belarus, aber die Ukraine schon. Mhm. Bloß mal so. Fun Fact am Rande, der ja nicht besonders funny ist.
Das ist wie, kennst du bei der Sendung mit der Maus, diese kleinen Mausclips, wo dann die Maus irgendwie, die malt dann so ein Halbkreis an die Wand, so wie so ein Tunnel, und dann ist das plötzlich ein Tunnel und sie geht da rein.
Genau.
So ist das ungefähr.
Ja. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Okay, und damals Ukraine Reform Conference, und seit Beginn des Krieges heißen sie eben Ukraine Recovery Conference, weil es eben, es geht ja nicht nur um Recovery, sondern auch Restand, also sozusagen, ich hatte ja in meiner Delegation den Energieminister. Das ist ja einer der schwierigsten Posten im ganzen Land, weil der natürlich täglich damit zu tun hat. Der guckt sich dann morgens an, so, was gab es für Bombardierungen, welche Kraftwerke, Umspannwerke sind getroffen. Und dann stehen die halt in 2 Tagen wieder und produzieren wieder Strom. Und dann kriegen das die Russen mit und bombardieren es wieder. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, da immer wirklich, naja, Feuerwehr im wahrsten Wortsinne zu spielen und immer zu gucken, dass das Stromnetz läuft. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Die Ukraine ist, glaube ich, das erste Land der Weltgeschichte, in dem Krieg herrscht und die trotzdem sowohl Lebensmittel als auch Strom in großer Zahl exportieren. Ach. Also, na klar, Lebensmittel, das ist ja bekannt.
Ja, das ist klar, aber Strom?
Und Strom, also das also netto exportieren die.
Ach, ist ja süß.
Stromnetz ist ja genauso ausgerichtet, dass man mal so, mal hin und her. Aber sie sind ja in das europäische Stromnetz inzwischen integriert und liefern teilweise, wenn ich hier was in die Steckdose stecke, kann das sein, dass dieses Elektron jetzt aus der Ukraine kommt. Also Physiker werden jetzt einen Shitstorm starten. Ich kann
sagen, das Elektron ist da. Nur die Energie, die dieses Elektron zum Schwingen bringt, die kommt aus der Ukraine. Was auch Quatsch ist, aber... Wir müssen jetzt nicht so tief in die Materie tauchen. Wusstest du übrigens, dass wir wahrscheinlich innerhalb eines schwarzen Loches leben? Aber das ist jetzt auch egal. So,
welche Partei hat das bitte schön in ihrem Wahlprogramm?
Die Harald Lesch-Partei tatsächlich.
Insofern, das ist gar nicht so dumm. Wiederaufbau. Das Entwicklungshilfeministerium war auch beteiligt. Klingt auch ein bisschen absurd, dass mitten in Europa Entwicklungshilfe geleistet wird und es sich nicht um Berlin handelt, sondern um die Ukraine. Also so ist es halt. Und ich habe halt richtig gemerkt, ich war jetzt ja noch auf keiner anderen internationalen Konferenz, aber diese Atmosphäre, die dort herrscht, also sagen wir ungefähr die Hälfte der Leute waren halt Ukrainer, sowohl offizielle von Ministerien als auch von der Wirtschaft und so weiter. Und die andere Hälfte waren eben aus vornehmlich europäischen Ländern, aber natürlich auch Japan, Südkorea, USA und so weiter, die halt da auch dabei waren. Und alle, also das schwebte so über allem das gemeinsame Ziel. Und das ist ja auf anderen Konferenzen nicht so. Da geht es ja um Verhandlungen, wir gegen die, wir wollen das und das für uns erreichen. Und da hat man richtig gemerkt, alle wollen das Gleiche.
Ja, also das wäre ja da, wenn Russland teilnehmen würde.
Genau.
Das meine ich jetzt nur halb im Scherz. Das ist ja eine Konferenz, die gemacht wird, ohne den es wirklich betrifft.
Nee, also es geht ja tatsächlich, das ist ja das, was jetzt am Freitag sein wird in der Schweiz, die Friedenskonferenz. Und da kann man ja wirklich sagen, da ist ja die Frage, warum Russland und nicht mal China, weil also sie waren ja eingeladen, wollten aber nicht. Und China hat anscheinend ja auch diplomatisch alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass diese Speichelleckerstaaten der dritten Welt, die hinter China her sind, quasi auch nicht kommen, dass bei einer Friedenskonferenz natürlich schon auch sozusagen die eingeladen werden könnten, mit denen man jetzt nicht so gerne am Tisch sitzt. Aber die Wiederaufbaukonferenz, die geht ja Russland in der Tat nichts an. Das ist schon so.
Also hoffen wir mal.
Na, dann würden wir zumindest, also ja, wenn die Landkarte so wahr wird, wie Medvedev es sagt, dann würden wir zumindest kein Geld dafür hingeben. Das wäre ja der Worst Case, aber das wollen wir uns nicht ausmalen. Aber insgesamt war das schon zu spüren, auch es war auch trotz, obwohl es ja geschäftsmäßig und alles stressig war, war so eine gewisse Herzlichkeit überall zu spüren. Und ich fand es wirklich beeindruckend, wie diese,
Naja, man hat halt einen gemeinsamen Feind. Insofern, sowas schnürt ja immer zusammen, das muss man einfach sagen.
Genau, also muss ich sagen, wirklich tolle Sache, kann man mal gemacht haben im Leben und es ging alles Mögliche schief und auch vor allem, also dieses Protokoll ist halt extrem streng und dann geht es immer nach Rang, also Staats- und Regierungschefs natürlich ganz oben, dann drunter Minister und manche Länder waren nur mit Botschaftern vertreten, die hatten dann auch keine Delegationsbetreuung, sondern die mussten dann selber irgendwie reinkommen und wer darf wann wo vorfahren, also wer hat wie viele Autos, da gibt es also eine Limousine, da sitzt der Head of Delegation, also der Obermotz drin, entweder Präsident oder Minister und dann gibt es so ein Van, wo quasi dem sein Gefolge oder mehrere, je nach Anzahl.
Also das ist ja mehr so ein Pritschenwagen.
Nee, das ist einfach so ein Kleinbus halt, aber davor und danach, am Anfang und am Ende ist dann jeweils ein Polizeiauto und beim Zelensky natürlich noch die ganzen Motorräder und so weiter, also das ist schon... Also, und das sind dann so Faktoren, die ja gar nicht richtig was beitragen zum Gelingen einer solchen Konferenz. Also zum Beispiel die Vorfahrtssituation, die ist einfach, da wurde so viel Energie reingesteckt. Man hätte jetzt sagen können, okay, wir stellen da einfach keine Journalisten hin und keine Kameras und die Leute sind einfach schon im Raum, statt dass man jetzt sagt, oh, Vorfahrt, Hände schütteln, wer geht noch? Da gibt es dann noch so ein, der rote Teppich machte dann noch so eine Abbiegung oder so eine Art Halbinsel, wo man dann noch sich hinstellen konnte für ein Statement, wenn man das wollte und so weiter. Das ist ja alles auch, es ist ja Show, aber das Wahre und dann natürlich die Eröffnungsreden und so weiter, das kann man ja alles machen, aber die wahren Dinge, die passieren natürlich in den bilateralen Gesprächen, von denen es ja dann auch Dutzende gab und auch alle Räume viel zu klein und viel zu, also es war halt so ein Messegebäude, wo das einfach komplett schmucklos war. Also sowas wie, dass da irgendwelche Fähnchen rumstehen, das war auch nicht vorgesehen, das ist wirklich alles so ein leerer Raum und dann sitzt man sich da hin für 30 Minuten mit irgendwelchen anderen Ministern und spricht da und da geht es dann wirklich um die Dinge, die dann auch das Ergebnis sind. Aber so. Das ist halt auch insofern spannend. Und jetzt wird es natürlich, geht es an die Umsetzung. Und nächstes Jahr wird es in Italien stattfinden. Und die haben jetzt, also die Messlatte ist, glaube ich, sehr niedrig fürs Gelingen, weil es wirklich,
ja. Dann die wichtigste Frage, die wahrscheinlich alle Hörenden interessiert. Hast du dein Selfie mit Zelensky bekommen?
oh, das habe ich jetzt vergessen. Da muss ich den nochmal anrufen. Da muss
wäre das theoretisch möglich gewesen? Nein.
Also so Delegationsbetreuung, da wird man natürlich, glaube ich, da wird man ziemlich angeschnauzt, wenn man sowas machen würde. Ich glaube, wenn man jetzt so verrückt wäre, das zu machen, dann würde man es vielleicht irgendwie kriegen. Aber das ist einfach nicht angemessen. Also ich bin jetzt auch kein so Selfie-Typ.
Ich weiß.
Also dann lieber Selfie mit Scholz, aber da kann man auch wirklich, da kann man ja dann, es gibt ja so Pappkameraden.
Wollte ich gerade sagen, das wird auch keinem auffallen.
Genau, er ist das ja.
Genau.
Der ist ja eigentlich der Kanzler, der Pappkamerad.
Naja, so. Dann ging noch irgendwas zur Ukraine-Konferenz? Oder?
Nein.
Gut, dann lass uns zum allerwichtigsten Thema kommen. Es startet jetzt die Fußball-Europameisterschaft auf deutschem Boden. Ja.
Ja.
So, haben wir einen Tipp? Da wir ja beide ausgemachte Fußballexperten sind, mit Politik kennen wir uns nur so mittel aus, aber Fußball ist ja unser Thema.
Genau.
Haben wir einen Tipp? Wird Deutschland die Vorrunde überstehen, ja oder nein?
Die Vorrunde würde ich auf jeden Fall sagen.
Also, weiß ich nicht, gegen die Ukraine haben wir auch nur ein müdes Unentschieden jetzt geschafft. Da ist ja selbst Russland weiter.
Na, Russland, genau, also das so gesehen. Also ich würde sagen, die Vorrunde wird geschafft, aber weiter geht's dann nicht.
Okay. Und wer wird Europameister?
Also ich würde es grundsätzlich den Niederländern endlich mal gönnen, dass sie irgendwas gewinnen. Aber so, also das wäre für mich so, da würde genau. Ich mich total freuen.
Genau. Also ich bin überhaupt zurzeit nicht im Länderspielgame drin. Hast natürlich die üblichen Verdächtigen, Italien, Frankreich, England, klar. Mhm. Deutschland steht ja auch immer noch so ein bisschen mit auf dem Zettel. Aber bei Europameisterschaften ist es ja ganz oft so, dass es irgendwelche Underdogs geworden sind. Also die Dänen zum Beispiel oder halt die Griechen oder die Portugiesen. Und ich weiß nicht,
ja, aber die Portugiesen waren ja keine Underdogs. 2016
waren sie. Die hatten einen guten Spieler.
Nee, aber also die waren ja deswegen auch immer Favorit. Aber ansonsten waren es dann doch immer die üblichen Verdächtigen. Also letztes Mal Italien,
ja, ja.
Davor dann immer Spanien.
Frankreich und so weiter. Ja.
Frankreich, Deutschland.
Na, Griechenland war zwischendurch. Das
genau,
war
also die einzigen zwei, die wirklich Überraschungssieger waren, waren Dänemark. Das war ja dann damals 1992 so eine genau. Absurde Situation, dass die eigentlich gar nicht auf dem Spielplan standen.
Genau.
Sondern sich knapp nicht qualifiziert hatten und Jugoslawien
sich dann wurde, auch überraschend auflöste.
Nee, die wurden ausgeschlossen. Die ja. Gab es ja noch als Staat. Und dann hieß es, bei euch ist aber Krieg, ihr dürft nicht mitspielen.
Genau.
Und dann, wer rückt denn da jetzt nach? Oh, Dänemark. Und dann haben sie ja gegen Deutschland überraschenderweise sogar das Finale gewonnen.
Die sind überhaupt erstmal überraschenderweise ins Finale gekommen.
Ja, genau. Aber ansonsten kann man davon ausgehen, dass es ein Land wird, das schon mal oder schon einmal oder mehrmals Europameister war.
Genau. Und vermutlich nicht Deutschland.
Nee. Also ich sag trotzdem Niederlande, weil ich mir das wünsche. Und du?
Ich sag mal Serbien. So. Einfach. Ja, einfach aus Rache für 92. So.
Naja, Serbien ist ja auch so
wahrscheinlich
ein Land, dem man das nicht gönnen sollte. Genau, dem man das nicht gönnen sollte, aber nicht.
ob Kroatien dabei ist.
Kroatien ist stark. Die waren 2018
Vizemeldmeister. Ja, ich weiß, aber sind die dabei dieses Jahr? Ja.
Sage ich jetzt mal ja.
Gut, ich habe keine
Bitte
Ahnung.
Bitte schreibt uns, wenn es nicht so ist.
Okay. Genau, schreibt uns überhaupt mal an luke@hengstmanns.de oder hier unter der Folge auf luke.hengstmanns.de.
Ansonsten übrigens, ich habe noch eine kleine Erzählung. Ich war letzte Woche war ich im Bürokratiemuseum.
Süß. Das hat erstmal ewig gedauert, bis du da überhaupt reingekommen bist, ne?
Ja, absurderweise ja. Das gibt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist ja so eine sehr marktradikale Initiative, also sozusagen die auch gern mal sehr, sehr plakative Wahlkampagnen fahren. Vor der letzten Bundestagswahl haben sie ja die Baerbock als Moses abgebildet, sozusagen. Ist fragwürdig und das sind Leute, die jetzt auch nicht so viel auf rationale Argumentation legen, aber die haben gesagt, Bürokratiemuseum, es ist halt wirklich so ein ganz kleines, es sind 2-3 Räume, wo dann lustige Formulare aushängen oder so. Aber tatsächlich, man wird am Eingang gefragt, haben Sie erstens mal eine Reservierung? Also wo man denkt, ist Corona nicht eigentlich schon vorbei? Also das war ja die Zeit, wo man überhaupt anfing, Reservierungen in Museen einzuführen. Okay, hatte ich nicht. Ja, dann können Sie bitte hier diesen Code scannen? Da habe ich gesagt, kann ich leider nicht, habe kein Handy. Und dann musste ich tatsächlich, dann reichte es, dass mein Name dort notiert wird mitsamt meiner E-Mail-Adresse. Wobei, ich denke auch, also das haben die nicht auf dem Schirm, dass sie genau das machen. Also normales Museum, es war ja Eintritt frei, es war ja nicht so, dass es was gekostet hätte, sondern ist ja auch eine Werbung für die. Und ich kenne Museen, die Eintritt frei haben, einfach so, dass man sagt, so, herzlich willkommen, hier geht's lang und tschüss. Ja. Aber dass man dann selber noch Teil dieser, naja, auch dieses Digitalisierung, machen Sie mal kurz Ihr Handy, wo ich denke, ja, aber genau das ist ja das Problem, dass manche keins haben. Aber ich bin nicht rausgeflogen, obwohl ich auch da meine Clownsnase auf hatte, natürlich, wie üblich. So, genau. Das nur erklären, guckt es euch an, habt bitte euer Handy dabei, mitten in Berlin irgendwo.
Genau. Genau, weiß es nicht. Da stolperst da immer so durch. Halb betrunken.
Ich lass mich mit der Limousine vorfahren.
So. Dann werden wir diese Woche tatsächlich mal keine Sonderfolge haben. Das heißt, wir hören uns erst in einer Woche wieder.
Was?
Völlig überraschend ist. Ja. Wir werden alle Entzugserscheinungen kriegen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Tschüss, Tillmann.
Bis dann, tschüss.